Ja, die heutige Predigt heißt Ein Herz für andere. Das ist der Titel. Und die Frage ist, eine der vielen Fragen, die heute kommen, macht es dir Freude, Menschen eine Zeit lang in ihren Glaubens- und Lebensthemen zu begleiten und sie zu hören? Ich weiß, dass es einige hier in der Gemeinde gibt, die sind mit anderen Menschen unterwegs, treffen sich mit ihnen in der Woche, hören zu, geben ja, Tipps vielleicht, betet und auf Gott hört. Liegt dir geistliches Wachstum von anderen auf dem Herzen? Also nicht nur für dich persönlich, sondern tatsächlich ein Blick für deinen Nächsten. Und wenn das so ist, dann möchte ich dich einladen. Wir haben noch eine Einladung. Und zwar wird es im Oktober sein. Das ist ein Grundlagenseminar über Mentoring. Mentoring ist so ein Wort, was man in der Gemeinde etwas weniger, aber es hat auch hier ja in der letzten Zeit immer mehr an Popularität gewonnen. Und wir wollen auch in dieser Predigt einfach mal gucken und hören, was verbirgt sich denn hinter diesem Begriff, der gar nicht so einfach ist, das zusammenzubündeln. Was heißt denn das konkret? Erstes Mal im Mentoring, da geht es um Persönlichkeitsentwicklung. Und zwar im Regelfall im 1:1-Gespräch. Und es geht um geistliches Wachstum, um Menschen weiterzuführen. Ich persönlich bin sogar der Meinung, dass in diesen Gesprächen manchmal mehr dabei rumkommt als alles andere, was wir in der Gemeinde tun. Da, wo Menschen ehrlich voneinander werden, da, wo man auf den anderen hört, da passiert viel. Es ist aber eine Sache, die passiert im Stillen. Also Mentoring ist, wenn man so will, eine stille Revolution. Mentoring geht es darum, Gaben und Fähigkeiten im anderen zu entdecken und nicht nur zu entdecken, zu fördern und dann aber auch diese Menschen machen zu lassen. Eine tritt zurück, der andere darf mehr und mehr machen. So, und in diesem Seminar lernst du eine Vielzahl von Hilfsmitteln und praktischen Übungen kennen, die in einer Mentoring-Beziehung helfen. Das ist also auch für die Leute, die vielleicht schon ja sowas machen und vielleicht noch gar nicht wissen, dass das Mentoring ist. Ja, das Wort ist auch nicht so ausschlaggebend. Das Seminar, das wird von OM in unserer Gemeinde durchgeführt. OM steht für Operation Mobilization und ist eine internationale, überkonfessionelle Organisation, deren Herz schwer für andere schlägt, nämlich für die Mission, für Menschen weltweit. Wir haben als Älteste letztes Jahr an so einem Grundlagenseminar teilgenommen und das hat uns sehr, sehr gut getan. Nicht nur das Seminar, auch dass wir gemeinsam zusammen waren, uns gemeinsam ausgetauscht haben. Ja, das machen wir jetzt auch immer mal wieder. Bald gehen wir mal eine Runde essen. Ja, also diese Zeiten, merken wir, sind wichtig, dass wir voneinander wissen, nicht nur gemeinsam arbeiten, sondern uns auch privat kennenlernen. So, und die Referentinnen, die hier kommen von OM, das sind sehr erfahrene Mentorinnen. Eine davon hat sogar ihre Masterarbeit in dem Bereich geschrieben, obwohl das reine Studium ist auch nicht alles, ist auch praktische Mentorin für andere. Und deshalb hat das Seminar einen sehr großen Praxisbezug. Das finde ich sehr schön. Also, wenn dich das anspricht oder vielleicht auch während der Predigt anspricht, 10. und 8.10. das sind 2 Samstage. Wenn man möchte, kann man dann auch noch so ein Zertifikat erhalten. Ist ja auch mal was, ne? Für uns ein Orden. Da ist er wieder. Orden. Gut. Vielleicht kann man es auch beruflich nutzen. Ja, der eine oder andere von euch ist Führungskraft. Sagt, für die Gemeinde kann ich das nicht unbedingt nutzen, aber vielleicht beruflich. Ja, das wäre auch was für dich. Ja, das soweit einmal zu diesem Seminar. Genauere Angaben zur Anmeldung, die kommen noch. Also jetzt erstmal diese 2 Tage, 1.10. und 8.10. Kann man sie schon mal blockieren. Ja, die Bibel, die ist voll von Geschichten, wo gläubige Menschen andere dabei unterstützen, geistlich und persönlich zu wachsen und für ihren Dienst vorzubereiten. In der Bibel gibt es das Wort Mentoring nicht, aber das Prinzip, das sieht man überall. Man sieht es im Alten Testament wie im Neuen. Im Alten zum Beispiel bei Naomi und Ruth. Das wäre so eine Mentoring-Beziehung. Bei Josua und Mose sieht man das, bei Elia und Elisa. Das sind alles so Beziehungen, wo Gott durchwirkt. Und jemand aufgebaut wird, jemand auf die nächste geistliche Stufe kommt in den Dienst hinein, wo jemand gefördert wird. Und im Neuen Testament ist die Beziehung zwischen Jesus und seinen Jüngern wohl die eindrücklichste Mentoring-Beziehung. Man kann auch von Jüngerschaft sprechen. Da, wo Jesus sich in Menschen investiert, auch das ist interessant, damit hat er seine Hauptzeit verbracht. Und da passiert mehr, als man denkt. Diese 12 Menschen haben damals die ganze Welt umgekrempelt bis heute. Bis an die Enden der Erde, sagt Jesus, ist das weitergegangen. So, aber wir lesen auch von Paulus, gerade in den Pastoralbriefen, im 1. und 2. Timotheus, dass er eine sehr, sehr starke Beziehung zu Timotheus hatte. Hat sich auch um ihn Sorgen gemacht, also Mentoring heißt auch bei Paulus, weißt du was, Jung, trink mal ein bisschen Wein wegen deinem Magen. So ein schöner Tipp, oder? Ja. Obwohl so rein medizinisch weiß ich nicht, muss ein besonderer Wein gewesen sein, aber okay. Also auch hier, ein Mentor kümmert sich um seinen Mentee. Veränderungen in deinem und meinem Leben finden statt, wenn wir in Beziehungen leben. Nicht nur in unserer familiären Beziehung, sondern auch außerhalb in Beziehungen leben. Und deshalb ist dieser Mentoring-Prozess meines Erachtens, wenn man in die Schrift guckt, eines der Prinzipien, Gott auch Gemeinde baut. Das ist die Verkündigung. Es ist nicht nur die Evangelisation, sondern auch dieses Kümmern, eins zu eins im Gespräch mit Menschen zu sein. Und auch Paulus hat einen Mentor gehabt. Und das ist ein Mentor, von dem liest man gar nicht so viel in der Bibel. Der kommt in erster Linie, ja, er kommt also in der Apostelgeschichte vor. Und sein Einfluss nimmt auch mehr und mehr ab in der Apostelgeschichte auf Paulus. Auch das ist interessant. Mentor kann abgeben, Mentor kann loslassen. Mentor kann damit leben, dass der Mentee, ja, den er hier betreut, irgendwann einen herausragenden internationalen Dienst hat. Er durfte dabei sein, das zu fördern. Und es handelt sich hier um Barnabas. Ja, diesen Menschen, den wollen wir uns heute mal etwas genauer angucken. Und welche Eigenschaften zeichnen Barnabas als Mentor aus? Das ist die Überschrift. Und wie wird dadurch das Reich Gottes gebaut? Das ist die zweite Überschrift, die zweite Frage. In der Apostelgeschichte 4, 36 nach der guten Nachrichtenübersetzung heißt es, so machte es auch Josef, ein Levit aus Zypern, den die Apostel Barnabas nannten, das heißt, der Mann, der an die Elberfelder übersetzt, ja, der Mann des Trostes, der Paraklet, der Tröster, der Ermutiger, ja, der mir zur Seite steht, der Herbeigerufene, der kommt und so weiter und so fort. Diese Übersetzung fand ich am schönsten, der Mann, der anderen Mut macht. Und in dieser Textstelle sehen wir die erste Eigenschaft eines Mentors. Die erste Eigenschaft des Barnabas, der eigentlich Josef heißt. Barnabas ist ein Spitzname. Ein Mann, der anderen Mut macht. Das war der Name, den die Apostel ihm gegeben hatten. Und diese Eigenschaft des Mutmachens, die muss so dominant gewesen sein, dass man seinen eigentlichen Namen Josef nicht mehr verwendet hat. Das ist schon der Hammer, ne? Ja, wenn einer nicht mehr zu oder Hugo oder Bernd, sondern sagt, da kommt der Ermutiger. Da kommt der in die Gemeinde, der liebt. Da kommt die Liebe. Da kommt der Barmherzige. Da kommt der, der zuhört. Da kommt der, der ein Herz für Menschen hat, was auch immer. Also Josef, das Wort taucht auf. Das ist interessant. Er wird Barnabas genannt, eigentlich gar nicht sein richtiger Name. Und so ein Mutmacher, das sind ganz, ganz kostbare Leute, ein kostbares Gut in der heutigen Zeit. Wo wir das auch gelernt haben, auch in unserer Kultur, dass da ein weißes Blatt ist. Auf dem weißen Blatt ist ein schwarzer Punkt. Und wenn man fragt, was siehst du? Es ist der schwarze Punkt. Da sind wir so ein bisschen drin, in diesem Thema. Ein Mutmacher, der sieht das Weiße. Und interessant ist auch, dass er sieht, dass das viel größer ist als der schwarze Punkt oder die schwarzen Punkte, die es natürlich in jedem Leben von uns gibt. Mutmacher sind unverzichtbar für den Bau der Kirche. Wenn du diese Leute nicht in der Kirche hast, kann keine Kirche gebaut werden. Das ist sicher. Mutmacher sind kostbar. Ein Mentor macht anderen Mut. Wir lesen weiter in der Apostelgeschichte 4,36 folgende, dass Barnabas ein Jude war und aus Zypern kam. Also man spricht dann auch von einem Diaspora-Juden, der also nicht in Jerusalem, nicht in Judäa gelebt hat, sondern außerhalb. Und das war schon so ein bisschen so ein liberaler Typ. Ja, der war nicht mehr so im Kern von Jerusalem unter den Pharisäern da unterwegs, unter den Juden, sondern der hat Zypern, der hat schon mal ein bisschen andere Sprache, ja, Griechisch, dann Hebräisch konnte er und in Jerusalem hat man auch noch ein bisschen Aramäisch gesprochen. Das heißt also, das war jemand, der war schon so ein bisschen Multikulti unterwegs. Hatte schon weites Herz gehabt. Und dieser Mann hatte ein Grundstück in Jerusalem. Ich lese den Text nochmal kurz vor. So machte es auch Josef, ein Levit aus Zypern, den die Apostel Barnabas nannten. Das heißt, der Mann, der anderen Mut macht. Er verkaufte seinen Acker, also sein Grundstück, brachte das Geld und legte es den Aposteln zu Füßen. Ein Grundstück im Heiligen Land, das war was Besonderes. Und das war nicht nur ein Grundstück, sondern da war auch eine Erwartung drin. Wenn ich da ein Grundstück habe, dann habe ich einen Teil in Jerusalem und ich weiß, wenn der Messias kommt, das war ja die Hoffnung, ja, dann habe ich dort einen Platz, ein Grundstück. Also daran ist auch eine Messias-Hoffnung geknüpft. Also es ist mehr als nur was abzugeben, zu verkaufen, sondern da wurde auch eine Hoffnung abgegeben, weil Barnabas ja wusste, er hatte den Messias schon getroffen. Er hat schon eine Beziehung zu Jesus. Aber das war nicht so einfach, das war nicht nur ein Grundstück. Und dieses Grundstück auf, damit Notleidenden in Jerusalem geholfen werden konnte, da gab es nämlich viele. Später gab es noch mal eine Sammlung für Jerusalem, also da waren viele notleidende Menschen. Und welche innere Haltung zeichnet den Mann, der anderen Mut macht, hier aus? Was hat das mit dem Bau des Reiches Gottes zu tun? Nun, der Glaube an Jesus Christus machte Barnabas fähig. Das war herrlich. Ja? Egal aus welchen Glaubensrichtungen man kommt, wir sind ja auch hier eher eine Gemeinde evangelischer Allianz, sag ich mal. Bereichen kommen Leute und das finde ich toll. Und dann muss man manchmal was loslassen, was man vielleicht, wie man vielleicht christlich sozialisiert worden ist. Und man sieht auf einmal, das geht auch anders. Der Glaube machte ihn fähig, selbstlos und großzügig zu sein. Loslassen bedeutet, ich setze mein Vertrauen allein auf Christus. Das ist leichter gesagt als getan. Loslassen bedeutet, ich gebe ab in die Hände Gottes. Und wer das kann, der empfängt Frieden. Das ist ein herrlicher Frieden, auch bei Christen, die wissen, ich muss bald sterben, wenn sie loslassen können. Es ist so ein Geschenk. Es ist so ein Geschenk, wenn Streit in der Familie ist und Menschen wissen, ich muss bald sterben, ich habe eine Krankheit. So, und sie können dann vergeben. Obwohl da eigentlich in der Familie seit 30 Jahren was schwer ist. Sie können loslassen. Herrlich. Was für ein Geschenk. Gemeinde wird gebaut, auch diese, indem wir uns komplett loslassen. Und damit achten wir das Reich Gottes höher als uns selbst. Ein Mentor oder eine Mentorin vertraut Gott und kann deshalb loslassen. Er kann es lernen, loszulassen. Dann in Apostelgeschichte 9,26 folgende, da wird Barnabas nochmal erwähnt. Es heißt, als er aber nach Jerusalem gekommen war, versuchte er, sich den Jüngern anzuschließen. Mit als er ist gemeint. Paulus ist auf dem Weg nach Jerusalem und sucht jetzt Leute, denen er sich anschließen kann. Es ist so ähnlich, wenn Leute in unsere Gemeinde kommen und möchten jetzt Anschluss haben in einem Hauskreis, in einer Hausgruppe, in einer Dienstgruppe, was auch immer. Sie möchten hier irgendwo mitmachen. Und dann heißt es hier, alle fürchteten sich vor ihm, nämlich vor Paulus. Da sie nicht glaubten, dass er ein Jünger sei. Barnabas nahm und brachte ihn zu den Aposteln. Warum fürchteten sich die Gläubigen vor Paulus? Nun, weil er ein radikaler Pharisäer gewesen war. Das war ein Radikalinski. Er beaufsichtigte die Steinung des Stephanus, das wusste man. Er war ein Verfolger der Christen, er hat Leute ins Gefängnis gebracht. Und dieser Fanatiker soll jetzt einer von uns sein, fragten sich die Jünger. Vielleicht war er nur ein fauler Fisch. Sowas gab es in der Vergangenheit ja auch schon. Dass Leute sich in die Gemeinde eingeschlichen haben, in Regimen, wo Christentum nicht erlaubt ist, sich eingeschlichen haben, um zu gucken, was läuft denn da. In Hauskreise sich eingeschlichen haben, passiert auch teilweise in China. So, dass denn das ganze Ding hochgeht oder die Leute ins Gefängnis kommen. Also man kann verstehen, dass hier eine Furcht da war. Wie hättest du reagiert oder ich? Die Wahrheit aber war, Paulus hatte sich tatsächlich bekehrt. Und zwar ganz und gar ohne Wenn und Aber. Später schreibt er einmal, nicht mehr ich lebe, Christus lebt. Radikaler kann man es gar nicht sagen. Und hier sehen wir nun einen Christen, der Gemeinschaft mit anderen Christen sucht und keiner will ihn. Ihr Lieben, das ist ganz übel. Hier bitte ich auch uns als Gemeinde zu überlegen und zu gucken, dass wir jeden mit reinnehmen, jeder, der bei uns in die Gemeinde kommt, dass man, wenn man in diese Gemeinde kommt, weiß, hier bin ich angenommen. Hier will man mich, wie ich bin. Hier darf ich zu Hause sein. Weil wie fühlt sich das wohl an? Wie hat sich das für den Paulus angefühlt? Zu sehen, dass alle verschwinden. Kommt der Mann, der anderen Mut macht, ins Spiel? Seht ihr das, wie wichtig das ist, zu ermutigen? Wie wichtig das ist, Leuten Mut zu machen. Und nicht nur, dass Barnabas ein Mutmacher war, hier zeigt er sich auch als Brückenbauer. Hier baut er Brücken zu anderen, nämlich jetzt zu den Aposteln. Barnabas glaubt und vertraut Paulus. Das ist ein Wagnis. Hundertprozentig wusste er es nicht. Vielleicht hat er irgendwas von Gott gehört, das wird uns aber nicht übermittelt. Er geht auf Paulus zu und bringt. Und jetzt kommt ein wichtiger Satz. Gemeinde wird gebaut, indem wir die Zukunft im anderen sehen und nicht die Vergangenheit. Wenn ein Mensch zu Christus kommt, interessiert Jesus Christus deine Vergangenheit nicht. Und auch uns würde das nicht mehr interessieren. Es wird auch im Neuen Testament gesagt, einige von euch waren dies, waren das. Und haben das gemacht, aber in Christus seid ihr jetzt anders. Gemeinde wird gebaut, indem wir die Zukunft im anderen sehen. Das ist ein anderer Blick. Wir sehen das Weiße. Und nicht die Vergangenheit. Das ist genau die Haltung eines Mentors, wie Barnabas das war. Und bisher, was wir gehört haben, geschah das alles noch in Jerusalem. Bisher waren diese ganzen Sachen ja in der jüdischen Gemeinde. Und jetzt springen wir geschichtlich mal weiter, und zwar nach Antiochia. Das ist außerhalb von Jerusalem. Und aufgrund von Verfolgung und des Wirken des Heiligen Geistes entstand dort die erste heidenchristliche Gemeinde. Da gab es eine Steinigung von jemandem, dabei, weiß man aber, warum man Angst hat vor dem Typen, die Steinigung des Stephanus, und danach wurden die Christen in Jerusalem, die doch ihr Jerusalem so liebten, die jüdische Gemeinde, wurden jetzt vertrieben durch Verfolgung in die Welt hinein. In die Welt hinein heißt Apostelgeschichte 1, Vers 8, ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem, da ging's los, Judäa, das Umland, und Samaria und bis an das Ende der Welt. Antiochia gehörte also schon zum Ende der Welt, war ein Part davon, war außerhalb des vertrauten Gebietes. So, und der Judenchrist, also der Jude, der damals gläubig wurde, das waren ja die ersten, waren alles Juden, der würde jetzt vielleicht sagen, ja, ich weiß, ich kenne diese Textstelle aus der Apostelgeschichte 1, Vers 2. Und mit den Samaritern, da hatte ich schon so meine Schwierigkeiten. Ich kenne diese Textstelle mit der Frau am Jakobsbrunnen, die Samariterin. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte damit schon Mühen, was Jesus da so macht. Geht das manchmal auch so? Ja, manchmal Mühen mit Menschen. Ja, mit diesen Leuten da in Antiochien, mit diesen Heidenchristen, was die da machen, also das geht jetzt zu weit. So feiert man keinen Gottesdienst. Das geht zu weit. Und außerdem, wie die leben, hier kann ich nicht mehr mit. Diese Heidenchristen in Antiochia, ich fange mal an. Ja. Erstens, die schächten Tiere nicht vor dem Verzehr. So, das hat uns Mose ganz klar, ich spiele mal so einen Judenchristen, ganz klar gesagt, im Blut ist das Leben von Gott, also muss das Blut wieder zurück zu Gott. Deshalb wird ein Tier geschächtet. Das Blut fließt auf den Boden. Die symbolische Handlung heißt, das Leben geht zurück zu Gott. Das machen die da nicht. Die essen die Tiere so. Die machen das Schächten nicht. Und dann essen sie auch noch unreine Tiere, wo es uns nicht erlaubt ist, diese Tiere zu essen. Das ist ekelhaft. Dann werden die Männer nicht beschnitten. Ein Gebot Mose. Also, so läuft es irgendwie nicht. Denn wenn wir ehrlich sind, müssen sie erst Juden werden, bevor sie Christen werden. Sie müssen doch zuerst Katholiken werden, bevor sie Christen werden. Sie müssen doch zuerst Pfingstler werden, bevor sie Christen werden. Müssen sie nicht zuerst Baptisten werden, bevor sie Christen werden? Also so ein bisschen haben wir das heute, glaube ich. Der Jude Barnabas wurde in Jerusalem zu dieser heidenchristlichen Gemeinde ausgesandt. Man wusste auch warum. Er war ein bisschen weitherziger oder viel weitherziger. Und es war ein Mann, der anderen Mut macht. Den hat man dahin geschickt. Es heißt in Apostelgeschichte 11, 23a, der freute sich, als er hingekommen war und die Gnade Gottes sah. Barnabas war auch Jude. Der sieht was völlig anderes. Der sieht, dass hier Menschen ja zum Glauben gekommen sind, dass Gott Gnade hat mit diesen Menschen. Und er freut sich. Wenn du in eine andere Gemeinde gehst, die komplett anders ist von ihren Formen her, und du siehst da Menschen, ja, diese Gemeinde wächst. Die Formen sind anders. Ja, ich habe gestern ein interessantes Gespräch mit jemandem gehabt, der sagte, in der Gemeinde, wo er gerade ist, da gibt es eine Nebelmaschine. Im normalen Gottesdienst, ich sage, bei der Jugend. Normaler Gottesdienst, Nebelmaschine. So, es ist einfach nur eine Form. Aber wenn es diese jungen Leute anspricht, Problem. Ja, da könnte man auch die Frage stellen, sehe ich die Nebelmaschine und die Diskokugel oder sehe ich junge Menschen, die zum Glauben an Christus kommen? Einfach nur mal eine Frage. Also keine Angst, wir haben nicht nächsten Sonntag, ja, eine Nebelmaschine. Es geht mir nicht um die Nebelmaschine. Also Barnabas freut sich über das Wirken Gottes im Anderen. Das ist eine wichtige Eigenschaft eines Mentors, finde ich. Und als nun die Gemeinde in Antiochia wuchs, suchte Barnabas Paulus auf und bat ihn, ihm zu helfen. Der war mittlerweile in Tarsus. Barnabas war der Leiter in Antiochia. Da kommt man doch normalerweise nicht auf die Idee zu teilen, oder? Wenn du der Vorstand von Großunternehmen bist. Da muss ich doch eigentlich gucken, dass der ein oder andere, der da kommt und was will und vielleicht noch besser ist, da muss ich ja gucken, dass ich irgendwie dem eine Bananenschale dahin schmeiße, dass er drüber ausrutscht. Also so kenne ich das auf jeden Fall von meinem Berufsleben in der Wirtschaft. Durfte ich ein paar Mal erleben. Nein, Barnabas konnte Leitungsverantwortung teilen. Eine tolle Eigenschaft eines Mentors. Und Gemeinde wird stabil gebaut, indem die Leitung auf verschiedene Schultern verteilt wird. Und dies gilt auch für den Predigtdienst. Apostelgeschichte 15,35. Paulus und Barnabas verwalten in Antiochia. Ja, jetzt hat Paulus schon mitgeholfen. Und lehrten und verkündigten mit noch vielen anderen das Wort des Herrn. Mit noch vielen anderen. Deshalb, was in der Kirchengeschichte passiert ist, dass man da nur noch einen hat, ja, der für alles zuständig ist und jeden Sonntag die Predigt hält, ist unbiblisch. War auch nicht Paulus und Barnabas der King? Da heißt es noch viele andere. Und das nächste Tolle ist, hier wird auch nicht mehr Barnabas der Erste genannt, sondern Paulus. Also in Apostelgeschichte 15 sehen wir schon, der Einfluss des Mentors nimmt ab. Und der Menti, wenn man es weltlich sagen will, steigt auf. Aber wer im Geistlichen unterwegs ist, der darf absteigen. Er darf von sich immer mehr frei werden. Toll ist das. Zuerst Paulus, der Menti, und dann wird Barnabas genannt. Barnabas, damit komme ich zum Ende dieser Predigt. Was zum dient uns heute einfach mal so als Beispiel von seiner Art her für einen Mentor, bei dem ich persönlich gerne Menti gewesen bin, muss ich echt sagen. Warum? Weil er Menschen Mut macht. Zweitens, weil er Vertrauen und deshalb loslassen kann. Weil er die Zukunft im anderen sieht und nicht die Vergangenheit. Weil er Gottes Wirken im anderen sieht. Das Weiße und nicht die schwarzen Flecke. Gut, da kann man auch mal drüber sprechen. Mal sehe ich, was Gott in den Menschen tut. Weil er Leitungsverantwortung teilen kann. Mentoring bedeutet für mich, und da sind wir wieder am Anfang, ich habe ein Herz für andere. Was heißt das für mich persönlich? Das heißt, ein Mentor liebt Jesus von ganzem Herzen, denn Jesus hat Gott hat ein Riesenherz für Menschen. Ein Mentor möchte seinen Menti in eine tiefere Beziehung mit Jesus führen und durch Mentoring wird Gemeinde gebaut. Deshalb lass dich ausbilden. Ja, vielleicht hast du sowas auch schon mal gemacht. Werde Mentor oder Mentorin, weil wir werden mit sowas nächstes Jahr, spätestens nächstes Jahr anfangen in dieser Gemeinde. Wir sehen, dass das wichtig ist. Wir sind jetzt dabei, ja, Mentorinnen zu suchen, Menschen begleiten, sodass es weitergeht im guten Sinne. Und investiere deine Zeit in andere. Wenn möglich, wenn das nur einmal im Monat ist, wo du vielleicht mit jemandem sprichst, zweimal, was auch immer, investiere deine Zeit in Menschen, es lohnt sich.